Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, 11 Uhr und 2 Minuten Reflexe. Bekannt geworden ist er mit CD-Covers, beispielsweise von Lou Reed, für die Talking Heads und die Rolling Stones. Aber er hat auch schon für Weltfirmen wie Levi's Jeans geworben. Daneben ist er immer wieder auch für Kulturinstitutionen tätig. Stefan Sargmeister. Er zählt zu den originellsten Grafikdesignern seiner Generation. Wie er arbeitet, wie er seine Kunden auswählt und wie er zusammen mit seinem Team kreativ bleibt, darüber hat er mit Barbara Bastin gesprochen.
Gibt es irgendwen im Saal, der ein Sabbatical gemacht hat? Eins, erste, zweite Reihe. Ja, da gibt es, also meine, es gibt doch die Hände ein bisschen höher hoch und länger.
Stefan Sargmeister stellt dem zahlreich erschienenen Publikum bei seinem Vortrag im Künstlerhaus Wien erstmal eine irritierende Frage. Ist da jemand im Saal, der schon mal in den Genuss eines Sabbaticals gekommen ist? Die Frage hat einen Hintergrund. Sargmeister gönnte sich auf dem Höhepunkt des Erfolgs vor einigen Jahren eine Auszeit. Er schloss das Studio für eine Experimentierphase mit folgendem Resultat.
Überraschend war, dass nach dem ersten Sabbatical praktisch jede Arbeit, die wir in den 7 Jahren danach gemacht haben im Studio, in irgendeiner Art und Weise vom Denken des Sabbaticals beeinflusst war.
Stefan Sargmeister, groß, fast schlaksig im modisch schmal geschnittenen Anzug, spricht frei und überaus einnehmend zu einer ausgeklügelten PowerPoint-Präsentation, in der er die Arbeiten seines Studios präsentiert und die Prinzipien dahinter. Die ersten durchschlagenden Erfolge verdankte Stefan Sargmeister Mitte der 90er zunächst seinen CD-Covers für namhafte Interpreten wie Lou Reed, die Rolling Stones, David Byrne oder Brian Eno. Da ist etwa Lou Reeds Album Set the Twilight Reeling von 1996.
A young man, no bigger than this. A chocolate egg cream was not too near miss. Some you bet chocolate syrup, seltzer water mixed with milk. Stir it up into a heady flow, tasted just like syrup. You scream, I steam, we all want a cream.
Ein tief kobaltblaues Karree, aus dem das Gesicht des Sängers geheimnisvoll auftaucht. Erst beim Öffnen der Box sieht man, woher das Mysterium kommt. Das gelbe Booklet lässt zusammen mit dem blauen Plexi diesen Effekt entstehen. Das Schiebespiel mit Schichten und Bildebenen, die sich ergänzen und zu überraschenden Effekten führen, gehört zu Sargmeisters Lieblingstricks. Auch die beiden bestechenden Publikationen über sein eigenes Werk mit Titeln wie Sargmeister und Things I've Learned in My Life, Dinge, die ich in meinem Leben gelernt habe, führen dieses Schichtprinzip virtuos vor. So richtig zeigt sich Sargmeisters Stil allerdings erst drinnen im CD-Booklet. Da sieht man zum Beispiel einen über und über mit Handschrift tätowierten Lou Reed und weitere sehr handgemacht wirkende Elemente. Heute, wo das Spiel mit dem Selbstgebastelten eine Masche ist, kann man sich gar nicht mehr recht vorstellen, wie sehr ein derartiger Entwurf in den techno-coolen 90ern auffallen musste. Sargmeisters Entwürfe heben sich auch heute noch vom Mainstream des Graphic Design ab. Und das liegt nicht nur am Sabbatical, sondern an seiner Herangehensweise. Sie beginnt mit der Auswahl der Kunden. Da sucht Sargmeister etwa den persönlichen Bezug. Nehmen wir ein Projekt, an dem er gerade arbeitet, nämlich den visuellen Gesamtauftritt für das neue Vorarlberger Landesmuseum. Er erzählt, wie es zu dem Auftrag kam.
Ja, ich bin natürlich in Bregenz geboren und war damals natürlich als Schüler häufig im Landesmuseum. Da musste man natürlich gehen. Das war so, ich glaube, einmal in der Volksschule, sicher einmal in der Unterstufe Gymnasium, einmal in der Oberstufe Gymnasium musste man ins Museum. großartig war es nicht, muss ich sagen. Das war natürlich ein ganz normales Landesmuseum, wie die halt in den 60er, 70er, 80er Jahren so gehandelt worden sind. Und in der Zwischenzeit hat sich natürlich das geändert. Das Museum wird ja komplett umgebaut oder eigentlich fast neu gebaut. Und das Konzept finde ich jetzt mal auf jeden Fall interessant. Ich habe natürlich ein sehr starker Vorarlberg- oder Bregenz-Besuch, obwohl ich in New York wohne, bin ich sehr häufig im Land. Von dem her gab es einfach einen Bezug von dort komme ich her und da war es mir natürlich sehr, sehr recht. Es war sehr fein, dass Sie gefragt haben. Jetzt das Landesmuseum Baden-Württemberg würde mich wahrscheinlich weniger interessieren.
Es ist längst nicht der erste Entwurf Sargmeisters für eine Kulturinstitution. Aufträge aus der Kulturszene, namentlich aus der Musikindustrie, sind ein wichtiger Teil seines Portfolios. Daher auch die erste große Frage an Stefan Sargmeister: Warum ist das so? Und welche Strategie verbirgt sich dahinter?
Zum einen angenehm, weil ich natürlich ein Konsument von Kultur bin. Also erstens gehe ich selber sehr, sehr gerne ins Museum, verbringe auch wirklich viel Zeit in vielen Museen auf der Welt. Ich gehe nach wie vor viel auf Konzerte. Und klar ist es angenehm, für Dinge zu gestalten, die einem selber wichtig sind. Gleichzeitig war es mir aber auch immer ein großes Anliegen, nicht nur in der Kultur zu arbeiten. Weil ich glaube natürlich, dass das visuelle Bild eines Landes oder der Welt wird von Firmen viel stärker gestaltet. Erstens, weil sie größere Budgets haben, weil sie viel gegenwärtiger sind. Und mir war das immer irgendwie ein Stein im Schuh, dass viele der Arbeiten für die wirklich großen internationalen Firmen von Leuten gemacht werden, von denen ich selber sehr wenig Respekt habe und wo es dann wirklich nur um die finanziellen Interessen geht, wo kulturelle Interessen komplett ausgelassen werden oder dass viele von den Gestaltern und Designern, von denen ich wirklich sehr viel halte, eben ausschließlich im kulturellen Bereich arbeiten und den kommerziellen Bereich, den Marketing, Branding, Agenturen überlassen. Also mir war das immer sehr wichtig, dass wir da in beide Richtungen ein bisschen ein Standbein haben.
Also das heißt, Stefan Sargmeister, Sie haben gegen diese Ghettoisierung in der reinen Kulturszene eigentlich auch angearbeitet, obwohl Sie ja da auch im Bereich der Musik ganz wichtige Dinge getan haben, also vor allem das die Entwicklung von CD-Covers. Können Sie da vielleicht noch mal was dazu sagen, welche Rolle das so in Ihrer Arbeit gespielt hat?
Ja, ich habe ursprünglich das Studio aufgemacht mit dem Untertitel Design for the Music Industry, weil das waren so meine zwei liebsten Richtungen. Und immer gedacht, wenn wir dann Design für die Musikindustrie machen, ich liebe Musik, ich liebe Design, die zwei, die waren mal verheiratet im Studio. Das hat dann nach einigen Anlaufschwierigkeiten auch wirklich funktioniert und wir haben für viele Bands, die mir am Herzen gelegen sind, wirklich gestalten können. Das ist wie mit vielen im Leben, je mehr man es macht, desto mehr gewöhnt man sich dran, nimmt es für selbstverständlich an, weniger interessant geworden. Das 30. CD-Cover war nicht mehr so interessant zu machen, wie das erste war. Und dadurch, dass wir ja alle 7 Jahre dieses Ausjahr machen, ein Experimentierjahr einstellen, habe ich dann auch beim ersten Experimentierjahr gesagt, okay, jetzt legen wir mal die Musik auf ein Seitengleis und machen andere Dinge. Und dann hat sich herausgestellt, dass sich dann 2 Jahre später die Musikindustrie in großen Schwierigkeiten geraten ist, da waren wir aber schon weg. Und das war natürlich angenehm, das war aber Glück, keine Voraussicht. War angenehm, dass unsere Richtung nicht vorgegeben wurde von unseren Kunden, sondern dass wir die Entscheidungen selbst gemacht hatten. Und jetzt machen wir hier und da ein Projekt, wenn es entweder von einem schon existierenden alten Kunden wie dem David Byrne machen wir immer wieder was, ist aber sehr, sehr wenig, weil natürlich das CD-Cover unglaublich an Kraft und Saft und Wichtigkeit verloren hat. Eine Datei muss ja nicht verpackt werden, wird auch nicht verpackt und die CD wird zwar sicher noch länger geben, ist aber eine Randerscheinung geworden und mir war es natürlich grundsätzlich immer wichtig, dass wir Dinge in Großauflagen machen. Eben auch aus diesem Grund, Und es gab viele Gründe für in den 90er Jahren CDs zu gestalten. Einer davon war natürlich, dass wir ein Ding gestalten konnten, das erstens weltweit vertrieben wurde, bei einigen Kunden schon im ersten Druckgang in Millionenauflage erschienen ist.
Sagen Sie mal ein Beispiel dafür.
Ja, ich weiß nicht, Bridges to Babylon für die Rolling Stones oder das Boxset für die Talking Heads oder wir haben dann später noch für den Jay-Z gestaltet. Ich glaube, im Jay-Z war die Anfangsauflage 5,5 Millionen. Das ist mir schon eben am Herzen gelegen, dass wir eben nicht für ein kleines Spezialpublikum gestalten.
Da stellt sich jetzt ein bisschen die Frage, Stefan Sagmeister, Sie sind ja mittlerweile so einer der Granden des Graphic Design und haben da auch ein bisschen Kultstatus, kann man wohl sagen. Und gleichzeitig haben Sie selber auch für viele Kunden, ich nenne jetzt gerade eben nochmal diese Musiker, die Musikgruppen gearbeitet, die ja selber auch Kultcharakter haben. Wie geht denn da der Transfer? Wer profitiert von wem oder schaukelt sich das gegenseitig hoch? Wie würden Sie das rückblickend beschreiben?
Ich glaube, das ist für beide gut. Für uns als Studio war es natürlich sicher hilfreich, für sehr berühmte Namen zu arbeiten, weil da ein wenig der Berühmtheit halt auch irgendwie abwerbelt. Und wenn ich mir jetzt gerade über die Rolling Stones denke, das ist jetzt auch schon, ich weiß es nicht mehr genau, ich müsste nachrechnen, aber so geschätzterweise würde ich sagen, sicher 12, 13, 14 Jahre her. Ich werde aber in Interviews immer noch angesprochen darüber und das ist auch total okay so. Obwohl ich in den letzten 12 Jahren mit dem Mick Jagger nicht sehr viel zu tun hatte.
Ob mit Albenentwürfen für Bridges to Babylon, für die Rolling Stones, für Lou Reed oder neuerdings Jay-Z, Stefan Sagmeister war von Anfang an darauf erpicht, ein breites Publikum zu erreichen. Vielleicht hat das mit seinem Werdegang zu tun. Nach dem Studium an der Universität für angewandte Kunst in Wien und am Pratt Institute in New York zog er mit 29 nach Hongkong, wo er sich erste Spuren in der Werbeagentur von Leo Burnett abverdiente. Eine der weltweit größten Werbeagenturen, der unter anderem der Marlboro-Mann entsprungen ist. Ganz sicher kein Ort, um Flausen zu pflegen. Und daher ergibt sich die zweite große Frage an Sagmeister. Seine Entwürfe erinnern häufig an Kunst. Aber sind sie für Stefan Sagmeister eher Kunst oder eher Design?
Eindeutig im Designbereich, obwohl mir die Verflachung zwischen Design und Kunst natürlich auch sehr recht ist. Ich würde es dann noch weiter zurückgehen als Warhol, weil gerade aus einer Wiener Tradition heraus ist, wenn ich mal die Wiener Werkstätte anschaue, war das natürlich damals sehr wohl sehr stark so, dass die gleichen Leute Klimt oder Kokoschka Plakate gestaltet haben, gleichzeitig aber natürlich auch gemalt haben, teilweise auch Möbel gestaltet haben, wo also eine ganz bewusste Einheit der Künste gesucht worden ist. Beim Bauhaus in Dessau danach war es nicht viel anders. Mir kommt vor, diese Trennung und Wiedervereinigung, die kommt und geht so über die Jahrzehnte. Ich selber siedle unsere Arbeit einfach im Design ein, weil es einfacher ist. Und so die angenehmste Definition, die ich kenne über den Unterschied zwischen Kunst und Design, die kommt von Donald Judd, einem amerikanischen Künstler, einem Minimalisten, der sagt, Design has to work, Art does not. Also Design muss funktionieren und die Kunst muss nicht funktionieren, die kann einfach nur sein. Und mit diesem Anspruch, unsere Gestaltung, die muss funktionieren. Also alles, was wir machen, muss irgendwas tun, etwas hervorrufen, etwas verändern, teilweise etwas verkaufen. Also es muss eine Funktionalität in irgendeiner Art und Weise eingebaut sein in das Projekt.
Wenn Sie sagen verändern und verkaufen, das sind ja wirklich zwei unterschiedliche Dinge. Also verändern, das ist so dieses, ja fast auch der utopische oder der Anspruch auch der Moderne gewesen, durch Gestaltung die Welt zu verbessern, um es mal etwas grob zu sagen, vereinfachend zu sagen. Wenn Sie was verkaufen wollen, dann ordnen Sie sich ja ein in diese Welt des Konsums, die ja durchaus auch ihre problematischen Seiten hat. Da wird es ja dann schwierig, die Grenze zu ziehen. Wie gehen Sie denn damit um? Sie haben ja einerseits sehr unverkrampftes Verhältnis auch zum Verkaufen, wenn Sie sagen, ich möchte eine große Auflage haben, ich möchte, dass unser Design in großen Auflagen unter die Leute kommt. Und gleichzeitig ist das ja dann auch immer wieder Konsum, der auch problematische Seiten hat.
Ja, ich sehe den Unterschied nicht so groß. Ich muss natürlich auch Veränderungen verkaufen können, sonst werde ich nie irgendwas verändern. Ich glaube, die Mechanismen sind eigentlich doch relativ ähnlich. Wir versuchen, wenn wir mit Dingen zu tun zu haben, wenn wir mit Kunden im Gespräch sind, die ein Produkt verkaufen wollen, schränken wir das dahingehend ein, dass wir nur mit Kunden arbeiten, deren Produkte wir selber verwenden und für gut befinden oder deren Services wir selber verwenden. Also das derzeit, wir machen was für Levi's, ich bin ein eifriger 501-Träger, wir machen was mit einer riesengroßen Energiefirma derzeit gerade, die ich ausgezeichnet empfinde, wahrscheinlich die beste Energiefirma der Welt.
Also wo Sie auch aufgrund ethischer Standards sagen, da können wir dahinter stehen.
Ja, ich würde jetzt also nicht ein Produkt annehmen, das ich für schlecht empfinde. Und zwar, das ist nicht nur aus moralischen Gründen, sondern einfach auch, weil ich weiß, dass wir wahrscheinlich viel bessere Arbeiten machen werden, wenn wir hinter dem Produkt stehen können, oder weil es natürlich auch für mich angenehmer ist, wenn ich mit Freunden darüber spreche, wenn dieses Produkt auch verwenden und für gut empfinden. Also das ist so rundum für alle Beteiligten, für den Kunden, für die Kunden der Kunden, für uns selber ist es besser, wenn wir hinter den Produkten stehen.
Also Gretchenfrage, Stefan Sagmeister, würden Sie eine Kampagne für BP machen oder für die UBS, also beides große Unternehmungen, die mit Imageproblemen zu tun haben?
Das ist schwierig. Wahrscheinlich nicht. Also jetzt so meine erste Reaktion wäre nein. Aber ich müsste mir das dann doch noch anschauen, weil es gäbe natürlich die Möglichkeit, BP hat einen neuen CEO, dass der das vielleicht ernsthaft betreiben würde und in eine komplett andere Richtung geht. Oft ist es natürlich schwer für mich, das festzustellen. Also ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Wir hatten ein Angebot, so eine Art Geschäftslokal für Walmart zu gestalten, wo es um grüne Sachen ging.
Also dieser große amerikanische Billighändler.
Ja. Und das war wahnsinnig schwer für mich festzustellen, geht's denen wirklich um grüne Dinge oder ist das wirklich wieder nur so eine Grünwascherei? Wir haben dann am Schluss den Auftrag abgelehnt, bin dann aber ein Jahr oder zwei später drauf gekommen, dass in diesem Falle war es ein ordentliches Projekt. Also ich hätte das ruhig machen können. Und vor allem da ist natürlich, wenn Walmart irgendwas verändert, dann sind natürlich die Veränderungen gleich einmal 100.000 Mal größer, wie wenn ich irgendwas für eine grüne, kleine, liberale Organisation mache. Und ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, das war einfacher zu entscheiden. Wir sind vor 15 Jahren, ist eine Organisation von 500 CEOs an uns herangetreten, die wollten, dass wir eine Kampagne und eine Identity und ein Logo und im Prinzip eine komplette Kampagne gestalten, zur Verringerung des Militärbudgets in den Vereinigten Staaten. Da habe ich leichten Herzens sofort Ja gesagt, weil es hat mir zum ersten Mal super gefallen, dass es eben keine liberale Organisation war, sondern dass da 500 CEOs dahinter standen, dass da zum anderen wirkliche Budgets zur Verfügung gestanden sind, dass da ein profundes Marketingwissen dahinter war. Und wir haben da, ich glaube, sicher 10 Jahre lang verschiedenste Projekte gemacht. Also das ganze Normale von den Broschüren und Logos, aber auch Autos gestaltet, Vehicles gestaltet. Und am Schluss ist immer schwer zu sagen, was wirklich verantwortlich ist. Sicher ist, dass wir die Organisation im Prinzip jetzt fast auf null hinunterfahren konnten, weil die Hauptziele der Organisation erfolgreich erfüllt werden. Jetzt unter Obama, klar, da, wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, da habe ich das Logo gestaltet und jetzt gibt es 15% weniger Militärausgaben in den Staaten. So einfach ist es nicht. Aber ich kann mir zumindest einbilden, da auch eines der kleinen Rädchen gewesen zu sein in der Maschine, die zu einer Verringerung des Militärbudgets führen wird.
Im Gespräch fällt auf, dass Stefan Sagmeister fast immer nur wir sagt, selten ich. Und daraus ergibt sich die dritte große Frage. Wie ist man als Designer heute kreativ? Und vor allem, wie ist man's im Team?
Wir sind nach wie vor ein sehr kleines Studio. Das heißt, es sind drei Designer, ich selber und zwei Praktikanten. Es gibt keine Sekretäre oder Sekretärinnen, keine Kundenbetreuer. Es gibt also wirklich nur uns vier plus die zwei Praktikanten, die alle drei Monate wechseln. Das ist ganz bewusst, dass wir so klein geblieben sind. Es gab jetzt ja in den letzten 17 Jahren, seit es das Studio gibt, sehr viele fette Jahre in New York und es wäre relativ einfach gewesen zu wachsen. Ich hatte aber lange einen Mentor, den Tibor Kallmann, der mir bei der Eröffnung meines Studios gesagt hat, das einzig Schwere beim Leiten eines Designstudios ist nicht zu wachsen. Wenn du deinen Weg findest, dass du nicht wächst in der Größe, alles andere ist einfach. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und das hat sich als wirklich ausgezeichnete Strategie herausgestellt. Wir sind in der Kleinheit viel, viel, viel effektiver. Wir können uns neuen Begebenheiten viel schneller anpassen, auch unseren neuen Interessen viel schneller anpassen. Wir sind von unseren Kunden doch relativ finanziell unabhängig, müssen also nicht Jobs annehmen, nur weil eben unsere eigene Maschine geölt werden muss. Das hat für die Kunden, die wir annehmen, wieder unglaubliche Vorteile, weil wir wirklich ein Interesse an deren Arbeit haben. Und wie es dann im Studio selber funktioniert, das wechselt sich auch in der Konstellation von den Leuten, die mit mir arbeiten. Ich mache natürlich überhaupt nichts alleine, das ist immer im Team. Das war, würde ich sagen, anfangs des Studios vermehrt so, dass doch der absolute Großteil der Konzepte von mir gekommen ist und meine Mitarbeiter eher ausführend waren. Das verändert sich jetzt aber. Das teilweise, weil ich sehr wiffe Mitarbeiter habe, vielleicht auch mit meinem zunehmenden Alter ist da das Ego nicht mehr so groß, dass jetzt jede Idee von mir sein muss. Und ich glaube, dass meine Mitarbeiter immer besser werden.
Stefan Sagmeister, wie bleibt man frisch? Woher beziehen Sie Ihre Inspiration? Wie funktioniert das?
Also zum einen die schon angesprochene Strategie, das Studio alle 7 Jahre zuzumachen und eben ein Jahr lang zu experimentieren, war wahrscheinlich die gravierendste und sicher beste Business-Idee, die ich bisher hatte. Es gibt einfach so viele Dinge, die gut wären auszuprobieren, die aber doch relativ zeitaufwendig sind und für die während eines normalen Designstudiebetriebs einfach nie Platz ist. Die werden in diesem 7. Jahr ausprobiert. Manche funktionieren nicht. Aber die Möglichkeit, ohne Druck irgendwas auszuprobieren, ist unglaublich wertvoll, dann auch wieder für die Kunden. Ich kann keine neue Richtung eingehen, wenn ich weiß, ich habe eine 4 Wochen Deadline und ich weiß, das muss am Schluss funktionieren. Da ist einfach, ich glaube, das ist einfach menschlich, dass ich dann lieber auf schon einmal Erprobtes zurückgreife, als etwas wirklich Neues zu probieren. Das ist auch teilweise einfach von unserem Hirn so gestaltet. Das Hirn ist wunderbar, selbst so designt, dass es für Wiederholungen unglaublich gut architektonisch gestaltet ist. Drum kann ich ja auch, während ich jetzt mit Ihnen spreche, meinen Fuß über den anderen legen, meine Hand ausstrecken, ohne dass ich drüber nachdenken muss, ja, jetzt muss ich die Hand ausstrecken. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn ich das Hirn zwingen will, eine neue Idee in einer neuen Idee zu denken, dann ist die Reaktion meines Hirnes, nein, ich denke aber lieber in einer alten Idee oder in einer alten Schurfe, die sie schon hat. Und die tiefste Schurfe ist wahrscheinlich etwas, was ich schon mal gestaltet habe. Die zweittiefste ist die irgendwas, was ich schon von jemand anderen gesehen habe. Und da gibt es aber auch gewisse Techniken, da das Hirn zu überlisten und es zu zwingen, von einem anderen Punkt an auszudenken. Also wie zum Beispiel, weil ich es gerade sehe und ein Mikrofon vor meinem Mund habe, sage mal, ich habe einen Job, ich müsste ein neues Mikrofon gestalten. Normalerweise würde ich jetzt als Designer herangehen und würde in ein Audiogeschäft gehen, mir die ganzen Mikrofone anschauen, würde mit Musikern sprechen, würde mit Leuten von den Medien sprechen, was ist ein gutes Mikrofon, ein schlechtes Mikrofon, und dann am Schluss wahrscheinlich ein Mikrofon gestalten, das so ähnlich ist wie die schon existierenden Mikrofone, vielleicht um einen Millimeter verbessert. Es gibt eine Technik von Edward de Bono, einem Philosophen von Malta, der sagt, fang doch die Gestaltung dieses Mikrofons an mit etwas, das mit dem Ding überhaupt nichts zu tun hat. Also sage mal, weil ich es gerade sehe, wir gestalten ein Mikrofon mit einer Wasserflasche. Das heißt, okay, soll das Mikrofon durchsichtig sein? Soll es vielleicht irgendwas mit Flüssigkeiten haben? Soll es verschließbar sein? Das wäre jetzt zum Beispiel was. Das ist ja sehr sensibel. Vielleicht könnte das Mikrofon einfach einen Drehverschluss oben drauf haben, der die Kappe, die verletzbare Zelle im Mikrofon schützt. Wenn man die kann dann abnehmbar sein, und dann müsste vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, das müsste man testen, die Soundqualität dann besser sein, weil sie dann nicht mehr geschützt werden muss. Keine Ahnung, ob das dann wirklich eine funktionale Idee wäre, aber sicher wäre ich auf die Idee nicht gekommen, wenn ich nicht mit der Wasserflasche angefangen hätte. Und das verwenden wir eigentlich unter vielen anderen Techniken relativ häufig.
Und weil jeder erfolgreiche Designer heute kommende Trends zumindest erahnen, wenn nicht gar vorwegnehmen muss, ist die letzte Frage an Stefan Sagmeister klar. Wohin entwickelt sich seiner Ansicht nach das visuelle Design in Zukunft?
Wie in so vielen Jahrzehnten hat natürlich die Technologie immer einen unglaublichen Einfluss. Ich glaube, dass die interessantesten Projekte derzeit, die ich auch in der Zukunft sehe, wahrscheinlich multidisziplinär sein werden, wahrscheinlich ein haptisches Interface besitzen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschheit auf die lange Sicht sehr zufrieden sein wird damit, alle Information und so viel Zeit vor einem Bildschirm zu verbringen. Ich glaube einfach, dass da verschiedene bildschirmunabhängige Interfaces entwickelt werden, und ich glaube, dass diese Richtung noch viel mehr an Kraft gewinnen wird, sowohl von der Gestalterseite als auch von der Benutzerseite. Weil es ist natürlich, wenn ich mal jetzt den Beruf des Designers vor 30 Jahren anschaue, der war im täglichen Leben ein interessanterer Beruf, weil man ein Dutzend Werkzeuge benutzt hat, die total unterschiedlich waren voneinander und die schon rein aus diesem Grund Schwung und Verschiedenheit in den Alltag gebracht haben. Da hat man Lithografiesteine geschmirgelt, Sieb gedruckt, gemalt, Farben gemischt, Dinge ausgeschnitten, und demgegenüber ist ja die Arbeit eines Gestalters, der jetzt in einer normalen Designagentur arbeitet, relativ langweilig, weil der sitzt normalerweise 10-12 Stunden vor einem Bildschirm. Das ist bei uns jetzt im Studio nicht genauso, aber auch wir verbringen sehr viel Zeit vor einem Bildschirm. Und ich glaube, dass das nicht im Interesse des Menschen ist.
Stefan Sagmeister, der in dieser Reflexe-Sendung von Barbara Basting vorgestellt wurde. Die erwähnten Bücher Sagmeisters sind beim Hermann Schmidt Verlag in Mainz erschienen. Weitere Hinweise auf unserer Homepage deres2.ch, wo Sie diese Sendung auch nachhören oder als Podcast herunterladen können.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.